Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Meine Stimme wird halten, nicht gewohnt klar und kräftig, aber es geht. Und haben Sie keine Sorgen. Ich hatte keinen Schlaganfall und beabsichtige nicht, wie manche in unserer Nachbarschaft meinen, unmittelbar in Ruhestand zu gehen. Auf gar keinen Fall. Deshalb auch der Hinweis, am 13. März gibt es wieder Kunst und Glaube und dann mit einem Werk von Barlach. Jesus in Gethsemane. Heute in drei Teilen. Mit Zeit zum Hören auf die Musik und zum Luftholen für mich. Teil 1. Der biblische Text. Dem Evangelisten Lukas ist es in besonderer Weise wichtig zu erklären, Jesus wächst als Jude auf, er ist und bleibt Jude. Deshalb die nur bei Lukas erzählten Kindheitsgeschichten. Die Beschneidung, die Darstellung im Tempel und der Zwölfjährige in der Synagoge. Und gleichzeitig ist Lukas der davon spricht, in großer politischer Klarheit und bewusster Deutung, Jesus ist zu allen Menschen gekommen. Wirklich zu allen. Nicht nur zum auf Ewigkeit erwählten Volk Israel, auch zu uns. Jesus kommt zu den Heiden. Davon werden wir nachher mit dem Weihnachtslied singen. Und dann diese wunderbare Geschichte. Man könnte tagelang darüber predigen. Ich möchte nur ein paar für mich entscheidende, für heute entscheidende Gedanken benennen. An Jesus vollzieht sich der Lebensweg eines ganz normalen jüdischen Kindes. Er ist beschnitten und zu Maria Lichtmeß, so sagen die Katholiken, geht die Familie in den Tempel und bringt ein Opfer dar. Aus Dankbarkeit für den erstgeborenen Sohn. So steht es im Alten Testament geschrieben. Und ich frage mich, wo kommt heute die Dankbarkeit für geschenkte Kinder auf diese Weise zur Sprache, zum Tragen? Die Bibel weiß zu erzählen, neues Leben ist alles andere als selbstverständlich. Und in diesem neuen Leben und in diesem einen neuen Leben erschließt sich Perspektive für Menschen am Rande. Für alle, aber für die ganz, ganz besonders. Dafür steht der alte Simeon. Er steht am Ende seines Lebens. Und er benennt die Frage auf den Punkt: Wie kann ich mein Leben gut zu Ende bringen? Wie wird es alles rund und sinnvoll? Und er spürt hier, bei diesem Kind, dessen Weg ja klar und deutlich benannt wird, bei diesem Kind, das für uns ans Kreuz geht, rundet sich der Sinn meines Lebens. Und da ist die alte Frau. Nehmen wir mal an, sie hat mit 20 geheiratet. Dann war sie mit 30 Witwe. Am Rand. Ganz am Rand. Seit mehr als 50 Jahren. Wenn wir nach Menschen suchen, an denen wir uns mit unseren Fragen, Sorgen, Ängsten, Ungewissheiten und Hoffnungen orientieren können, dann doch diese beiden, die angesichts ihrer Fragen und Grenzerfahrungen Halt im Glauben finden. Und im Vertrauen auf dieses eine Kind, es sind fromme jüdische Menschen. Und wenn ich dann weiterdenke, dann entdecke ich mich und uns mit einem Mal in einem manchmal breiten und manchmal schmalen Strom des Gottvertrauens. Da will Lukas uns hinführen. Über alle Zeiten und Räume hinweg. Auch uns Heiden. die kleine und große Welt im 15. Jahrhundert. Die Pollinger Tafeln. Wie wunderschön, kunstvoll, beinahe himmlisch die Welt sein konnte, schon damals. Das zeigt das Bild eines Menschen, dessen Notname, weil man ihn nicht kannte, halt der Meister der Pollinger Tafeln ist. Heute können wir davon ausgehen, es war ein Hans Bleimüller, der in München am Hof so etwas wie Hofmaler war. Die Welt konnte wunderschön sein. Betrachten Sie nur diesen wunderbaren Raum. Und sie konnte grauenvoll sein, wie heute. Beides nebeneinander, Glück und Schrecken. Unser Weg führt uns von Oberbayern nach Köln, nach Tübingen, wie sollte es anders sein, und vielleicht auch noch ein wenig nach Rom. Im 14. Jahrhundert hatten die jüdischen Menschen in Bayern zunächst gut gelebt. Sie waren anerkannt, akzeptiert und lebten mitten unter uns. Gott sei Dank. Mitte des 14. Jahrhunderts gab es grauenvolle Verfolgung. Der Landesherr verpfändete, und das hieß, er gab zur Ermordung frei, die Juden ganzer Städte und bekam dafür, weil der Mörder das Eigentum bekam, 600 Gulden und, ich kann es kaum sagen, die Kosten für seine Karnevalsfete. Die jüdische Bevölkerung erholte sich mühsam von den Verfolgungen, bis etwa 1440. Da kam eine neue Welle der Verfolgung. Ihre Bücher wurden verbrannt. Sie wurden vertrieben. 1442 auch aus Oberbayern. Die Stadt Regensburg, die im 14. Jahrhundert noch mit der Kraft ihrer Bürger die jüdische Bevölkerung geschützt hatte, machte diesmal munter mit. Oberbayern ist deshalb heute besonders wichtig, weil nach der Verfolgung 1442, zwei Jahre später, dieses Kunstwerk entstand, das den Altar einer Klosterkirche in Oberbayern, in Polling, das ist südwestlich der Starnberger Sees, entstand. Und Sie sehen darauf die Tafeln mit hebräischer Schrift. Was das bedeutet, kommt später, aber es kommt. Am Ende des 15. Jahrhunderts gab es Streit. ein zum Christentum konvertierter Mensch namens Pfefferkorn erreichte es, dass er alle hebräischen Bücher einsammeln und verbrennen sollte, auf Geheiß des Kaisers. Es regte sich Protest, der Kaiser forderte Gutachten an, unter anderem aus Köln und aus Tübingen. Die Kölner und alle anderen sagten, Pfefferkorn hat recht. Die jüdischen Schriften sind samt und sonders zu verbrennen. Nur der Tübinger Reuchlin, Johannes Reuchlin, sagte nein. Er konnte Hebräisch, war hochgebildeter, anerkannter Jurist und sagte, es gibt keinen Grund. Die Juden sind keine Heiden. Ihre Bücher helfen uns, unseren Glauben zu verstehen. Und sein Spitzensatz für mich in der Argumentation war, verbrennt nicht, was ihr nicht kennt. Der Streit ging hin und her. Die Kölner Dominikaner taten sich wieder mal durch besondere Härte hervor. Aber es war die Zeit der Humanisten. Und da gab es Menschen, die konnten besser Latein als die Kölner. Und die schrieben die sogenannten Dunkelmännerbriefe, hochinteressante Texte, in denen sie in grauenvollem Latein und mit abstrusen Begründungen die Position der Kölner lächerlich machten und darstellten. Der Konflikt blieb offen. Denn es kam die Reformation. Und eine Brücke sei noch geschlagen. Philipp Melanchthon, der wichtigste Wegbegleiter Luthers, kam von Reuchlin aus Tübingen nach Wittenberg. Er brachte Luther Hebräisch bei, mit der Folge, dass unsere Lutherbibeln den Text des Alten Testaments aus dem Hebräischen übersetzen und nicht wie die Katholiken aus dem Griechischen. Es waren grauenvolle Zeiten, die zugleich eine wunderbare Kultur hervorbringen konnten. Was ist das für eine Menschheit? Und mittendrin die verfolgten, vertriebenen Juden, das erwählte Gottesvolk, mit verbrannten Büchern. Thank you. das Bild. Die Idee der Antisemiten damals war, wo Synagogen gestanden hatten, sollten Kirchen gebaut werden. Die Idee war uralt. Ungezählte Sakralbauten aller Religionen gründen auf den Resten und Trümmern anderer Heiligtümer. Aber wo sind wir hier auf diesem Bild? Ich sehe, wenn ich nicht genau hinschaue, eine gotische Kirche. Und doch unverkennbar etwas anderes. Ich will Sie nur durch einige wenige Punkte führen und dann zu einem Punkt kommen, der mich völlig irritiert hat. Wir sehen einen Priester. Er könnte auch katholischer Priester sein. Wir sehen Jesus. Wenn man das Bild größer ansieht, sieht man noch die Wunde der Beschneidung. Und wir sehen Maria. Jesus steht zwischen beiden. Mit einem Arm dem Priester zugewandt, mit dem anderen und dem Blick seiner Mutter. In der Tat, hier ereignet sich die Übergabe eines Kindes an wen? An Gott. Rechts sehen wir Josef. Er hält die beiden vorgeschriebenen Tauben in der Hand, um das Kind auszulösen. Was Gott gehört, bekommen die Eltern zurück in Dankbarkeit. Klammer auf. So, liebe Gemeinde, sollten wohl alle mit ihren Kindern umgehen. Klammer zu. Draußen sehen wir die Stadt. Im Chor einen wunderbaren Sternenhimmel. All das, was wir sehen, geschieht unter dem Himmel Gottes und in dieser Welt zugunsten der Heiden. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben, zu einem Leben, das sich im Hier und heute ereignet. Und damit dieses Hier und heute seine Regeln kennt und hat, also geordnet abläuft zum Wohl der Menschen, gibt es die 10 Gebote. Ich komme gleich darauf zurück. Ganz im Hintergrund, auf der Stirnwand des Chores, sehen Sie ein Gemälde. Ich konnte es nicht so vergrößern, dass Sie es hätten erkennen können. Sie müssen mir bitte vertrauen. Da sehen Sie auf der linken Seite den Moses, erkennbar an den beiden Hörnern, hebräisch Keren, das mit den Hörnern eine Fehlübersetzung. Eigentlich steht da Glanz. Aber das war irgendwann mal nicht klar. Und so stand schon im Alten Testament Horn, der gehörnte Mose. Und Paulus übernimmt es. Und seitdem hat der arme Mose in der Ikonografie Hörner auf. Rechts ist es viel einfacher, ein bisschen angeberischer und mächtiger, denn da steht Petrus, immerhin erkennbar an seinem Schlüssel. Das ist noch nicht der zum Petersdom. Über den wurde gerade erst mal ein wenig nachgedacht, ob man nicht das Alte abreißen und das Neue wunderbar protzig neu bauen sollte. Aber dass Mose und Petrus nebeneinander stehen, gleich groß und gleich berechtigt, das halte ich für eine Aussage. 1444, zwei Jahre nach der Vertreibung der Juden aus eben diesem Polling. Und dann der Punkt, der mich irritiert hat. Sie sehen die beiden Tafeln mit den 10 Geboten auf dem Altar. Da gehört in einer christlichen Kirche das Evangelium hin, auch bei uns. Hier sind es die 10 Gebote auf ihren Tafeln. Ist das Zufall? Ist das einfach schick? Oder ist es Protest, Aufbegehren eines Künstlers, der das sicher nicht so malen konnte, ohne Zustimmung des Abtes und noch dazu eines Hofmalers aus München, wo der Herzog doch gerade die Vertreibung gefördert und begrüßt hatte. Aber das allein ist noch nicht der Punkt. Ich habe versucht und sollte es können, die 10 Gebote zu lesen. Mir fiel auf, da kommt ein Buchstabe vor, der kann da gar nicht sein. Ich habe lange in Wörterbüchern gesucht. Ich habe meine Frau, die auch Hebräisch gelernt hat, dazugeholt, habe gefragt, was steht da? Wir wussten es beide nicht. Ich habe Uri Kaufmann, den lieben Freund und Leiter der Synagoge, angerufen, habe gesagt, Uri, was steht da? Da steht gar nichts. Der Maler konnte kein Hebräisch. Er hat schlicht und einfach hebräische Buchstaben abgemalt. Warum nur? Ich habe keine fertige Antwort. Aber die Frage treibt mich um. Wir haben aus der Zeit immer mal wieder Bilder, sagt Uri Kaufmann, in denen Pseudo-Hebräisch steht. so wie hier. Aber warum? Warum nur 1444, zwei Jahre nach der Vertreibung und wenige Jahre vor den Schmähschriften Pfefferkorns und der Kölner? Ich habe eine Hoffnung, nämlich die, dass es ein bewusster Protest ist gegen jeden Antisemitismus und gegen jeden Antijudaismus. Und die Botschaft ist dann klar. Seht her, euer Christsein ist nicht zu haben ohne das Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.